Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, willkommen zu Zip FM heute am Freitag, den 16. Dezember 2011. Das Zip FM ist heute zusammengestellt und moderiert vom Bermudafunk, dem freien Radio für Mannheim, Heidelberg und die Region. Die Themen der kommenden 30 Minuten: Besetzung des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen. Gestern, am 15. Dezember, wurde in Jena im Landesparlament der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen und damit auch die Mittel für das Landesamt für Verfassungsschutz. Aus diesem Anlass besetzten Aktivistinnen den Eingangsbereich des Landesamtes für Verfassungsschutz. Ein Interview mit einer Aktivistin vor Ort. Fotoausstellung Homeland Security. Im Karl-Schulz-Haus in Freiburg wird im Augenblick die Fotoausstellung Homeland Security der New Yorker Künstlerin Nina Berman gezeigt. Die Ausstellung beschäftigt sich mit dem erhöhten Sicherheitsbedürfnis der Bürgerinnen in den USA seit dem 11. September 2001. Jusos, NPD verbieten reicht eben nicht. Im Augenblick wird wegen der braunen Terrorzelle in der Politik hitzig nach Maßnahmen gegen Rechtsextremismus gesucht. Weil den meisten Politikerinnen wohl nichts Besseres einfällt, wird der Ruf nach einem Verbot der NPD immer wieder laut. Ein NPD-Verbot reicht eben nicht, das sagen die Jusos. Gestern am 15.12. besetzte eine kleine Gruppe von Menschen das Foyer des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz. Zuvor fand eine Demonstration vor dem Landtag statt, der gestern den Haushalt und damit auch die finanziellen Mittel des Landesamtes für Verfassungsschutzes in Thüringen beschlossen hat. Radio Frei sprach mit einer Teilnehmenden über die Forderungen und die Kritik am Verfassungsschutz.
Mariana, was ist genau dort beim Verfassungsschutz gerade los?
Also wir haben das Aktionsnetzwerk gegen Rechts Jena und das Bürgerbündnis gegen Rechts Weimar. Wir haben heute zu zwei Veranstaltungen aufgerufen, um die Involviertheit des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz zu skandalisieren und ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit, in die öffentliche Wahrnehmung zu bringen. Und das erste war eine Kundgebung vor dem Thüringer Landtag, wo heute das Haushaltsbudget für 2012 beschlossen wird und unter anderem natürlich das Budget für das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz. Und dann sind wir hier hochgezogen oder haben uns hier nochmal getroffen vor dem Landesamt für Verfassungsschutz in der Harbergstraße in Erfurt. Und da ist jetzt die Situation so, dass zwar eine Kundgebung angemeldet war von uns, aber die Teilnehmer der Kundgebung jetzt ganz spontan quasi den Haupteingang des Landesamtes für Verfassungsschutzes besetzt haben. Das sind, es ist nur ein kleines Häufchen und man kann sicherlich tatsächlich nur von einer symbolischen Besetzung sprechen. Es sind vielleicht 20 Menschen, die jetzt dort in diesem Haupteingang sitzen und sich eigentlich ganz gemütlich gemacht haben, weil hier draußen ist es wahnsinnig kalt und windig. Und dort drin sind jetzt so ein paar Kerzen angezündet worden, es gibt ein bisschen warme Getränke und so weiter. Und wie gesagt, es ist eine symbolische Besetzung.
Kannst du vielleicht mal kurz schildern, was eure Kritik an dem Verfassungsschutz ist?
Nun ja, also da muss man ja fast ein bisschen weiter ausholen. Also die aktuellen skandalösen Enthüllungen zu dem Mördertrio was hier aus Thüringen und insbesondere aus Jena stammt, zeigen auf, dass die Spur im Prinzip bis in die Ende der 90er Jahre zurückreicht. Dort war es so, dass große Summen des Landesamtes für Verfassungsschutz in den Aufbau von Neonazi-Strukturen geflossen sind, im Prinzip indirekt durch diese sogenannten V-Leute, also hochbezahlte V-Leute, die dort in den Neonazi-Strukturen das Geld verwendet haben, um selbige aufzubauen. Man kann das gut nachvollziehen dadurch, dass es einen großen Organisationsfortschritt gab in dieser Zeit bei diesen Neonazi-Strukturen und das ist maßgeblich unserer Einschätzung nach auf diese Geldmittel zurückzuführen. Und wenn man sich dann anschaut, dass die drei, die ja bisher bekannt sind, dann angeblich ohne Wissen des Verfassungsschutzes oder irgendwelcher öffentlichen Gremien untertauchen konnte und 14 Jahre lang im Dunkeln quasi ihr Unwesen treiben konnte, dann glauben wir das einfach nicht, weil es werden immer mehr Informationen zugänglich, die nahelegen, dass der Verfassungsschutz Bescheid gewusst hat und das Unfassbare, was sich ein bisschen aufdrängt, ist, dass vielleicht sogar im Namen einer staatlichen Einrichtung gemordet wurde, beziehungsweise das unter den Augen dieser geschah. Und das erschüttert natürlich das Vertrauen in das Fundament dieser demokratischen Gesellschaft extrem.
Was sind denn die Forderungen, die die Besetzerinnen und Besetzer da an den Verfassungsschutz beziehungsweise an das Land Thüringen stellen?
Die Forderungen sind die Involviertheit des Thüringer Landesamts für Verfassungsschutz öffentlich und vollständig aufzuklären und der Öffentlichkeit, der Bevölkerung eben auch vollständig zugänglich zu machen. Wir sind der Meinung, dass das Landesamt für Verfassungsschutz aufgelöst werden muss, weil es nicht reformierbar ist. Diese Verquickungen mit den Neonazi-Strukturen kann man unserer Meinung nach nicht wirklich aufklären. Der Untersuchungsausschuss, der jetzt eingesetzt wurde von dem Thüringer Landtag, ist ja auch mindestens so geheim wie das Landesamt selbst. Und wir erwarten uns davon nicht wirklich eine umfangreiche und öffentliche Aufklärung der Geschehnisse. Und deswegen ist unsere Forderung, das Landesamt für Verfassungsschutz aufzulösen. Wir haben ja damit auch schon Erfahrungen hier in Ostdeutschland. Die Stasi ist ja 1990 auch so aufgelöst worden. Wir fordern im Prinzip eine Einsetzung oder eine Gründung eines Bürgerkomitees zur Auflösung.
Wie reagiert denn bislang das Landesamt, Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz auf so eine Forderung? Gibt es bis jetzt gab es schon Gespräche mit Offiziellen, die vielleicht auf dem Heimweg waren und festgestellt haben, dass ihr Foyer besetzt ist?
Nein. Also rausgekommen ist noch niemand. Es ist jetzt so, dass wir damit rechnen, dass die symbolische Besetzung bald aufgelöst wird. Also das ist sicher langsam etwas Polizei und vom Landesamt direkt haben wir überhaupt keine Reaktion gesehen bisher.
Ihr wart heute um 16 Uhr schon vor dem Landtag gewesen und habt dort eure Forderung auch nochmal den Politikerinnen und Politikern mitgegeben in die aktuelle Debatte. Wie haben denn die darauf reagiert? Was haben denn die gesagt?
Also wir hatten auf unserer Kundgebung Vertreter von zwei Fraktionen, nämlich von den Grünen und von den Linken. Diese beiden Fraktionen unterstützen unsere Forderung vollständig. Man muss leider sagen, dass die Mehrheitsverhältnisse im Thüringer Landtag sicherlich keine ausreichende Grundlage für die Durchsetzung dieser Forderung bietet, weil das, was jetzt noch nicht öffentlich ist, aber was so durchgesickert ist aus der Debatte, ist, dass es für 2012 wohl ein Etatschuss von 6 Millionen für das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz geben wird. Und wahrscheinlich wird es dann auch so beschlossen werden. Das ist natürlich skandalös, insbesondere wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte deutlich weniger oder das, ja, deutlich weniger Geld bekommen wird.
Was für Spuren haben die Anschläge vom 11. September langfristig in den USA hinterlassen? Welche Verbindung geht die traditionelle Nähe der US-amerikanischen Gesellschaft zu Waffen und die neue Furcht vor Terroranschlägen ein? Wie präsentieren sich Angehörige der Bürgermilizen, freiwillige Grenzschützer und patriotische Waffenfreunde im Zuge der Homeland Security-Maßnahmen heutzutage gegenüber einer beobachtenden Fotografin? In dem Buch mit dem Titel Homeland und der gleichnamigen Ausstellung, die erst in Stuttgart und jetzt vom 12. Dezember bis zum 9. Februar 2012 im Karl-Schulz-Haus in Freiburg zu sehen ist, widmet sich die New Yorker Fotografin Nina Berman thematisch dem wachsenden Sicherheitsbedürfnis, den Ängsten und den bedenklichen Reaktionen auf 9/11 in ihrem Heimatland. So entstanden eindringliche, berührende und oftmals eine Gänsehaut erzeugende Fotografien aus einer Welt, in der Kontrolle, Sicherheit, Überwachung und die Sehnsucht nach Bewaffnung eine zentrale Rolle spielen. Alexander Sancho Rauschel von Radio Dreieckland Freiburg sprach mit dem Tübinger Amerikanistikprofessor Horst Tonn, der in Freiburg den Einführungsvortrag in das Werk von Nina Berman gehalten hat, über die Ausstellung, die Methode, aber auch über den Standpunkt der engagierten Fotografin.
Wer hat denn die Bilder für die Ausstellung zusammengestellt? Haben Sie das gemacht oder ist das hier im Karl-Schulz-Haus passiert? Oder hat die Fotografin selber die Zusammenstellung ausgesucht?
Die Ausstellung ist von der Fotografin selbst so zusammengestellt und das ist auch ein typisches Merkmal für die Arbeitsweise von Nina Berman, dass sie sehr oft in thematisch fokussierten Serien arbeitet. Und diese Serie Homeland befasst sich mit der Art und Weise, wie der 11. September 2001 sozusagen im amerikanischen Alltag angekommen ist. Das heißt, Frau Berman ist zwischen 2003 und 2008 in den USA viel gereist und hat bei verschiedensten Gelegenheiten amerikanische Wirklichkeit eingefangen, die ein deutlich gesteigertes Sicherheitsbedürfnis der Amerikaner reflektieren.
Was sehen wir dann konkret auf den Bildern? Was ist da dargestellt?
Also wir sehen Katastrophenschutzübungen. Wir sehen Menschen, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft Strahlenschutzmedikamente zur Verfügung stellen und verteilen. Wir sehen Amerikaner bei patriotischen Ritualen. Wir sehen Amerikaner, die in einem für unsere Verhältnisse verblüffend offenen Weise mit Waffen umgehen, Waffen handeln, Waffen öffentlich zur Schau stellen, um dadurch in irgendeiner Weise zu signalisieren, dass sie sich wehrbereit fühlen, was die Möglichkeit von weiteren Terroranschlägen in den USA angeht.
Ich erinnere mich jetzt an ein konkretes Bild, wo junge Mädchen, mehr oder weniger noch Teenager, mit schweren Waffen hantieren oder sich mit Waffen in der Hand auch vor dem Fotografen zeigen. Meinen Sie, dass diese Bilder in den USA die gleichen Reaktionen hervorrufen wie bei uns? Packt ein amerikanisches Publikum, das sich diese Ausstellung anguckt, diese gleiche Gänsehaut, wie wir die haben, wenn wir solche jungen Leute mit diesen Waffen hantieren sehen?
Das wird sicherlich sehr unterschiedlich sein in den USA. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass die Frage des Waffenumgangs eindeutig kulturell kodiert ist. Das heißt also, wir haben ein sehr diskreteres Verhältnis zu Waffen. Wir kennen keine Waffen im öffentlichen Raum, außer bei der Polizei. Während in Amerika Waffen ein Stück Alltagswirklichkeit sind und insofern natürlich auch von einem amerikanischen Publikum ganz anders wahrgenommen werden und eine viel höhere Akzeptanz haben als bei uns.
Wir sind hier jetzt im Radio und sprechen über Fotos. Können Sie vielleicht ein, zwei Bilder, die Sie besonders interessant finden oder die Sie selber auch besonders beeindruckt haben, ein bisschen beschreiben, was wir da sehen?
Also wir sehen zum Beispiel in einem Foto Kinder, die ganz in amerikanische patriotische Farben und Symbole gehüllt sind, von Masken über Fahnen und bis hin in die Kleidung, die auf Mini-Motorrädern vor dem Hintergrund einer Suburban Community in den Straßen so etwas wie patriotische Gesinnung artikulieren. Und was in diesem Foto besonders verblüffend ist, ist eben die Tatsache, dass es sehr, sehr junge Kinder sind, die in einer sehr eindeutigen Art und Weise eine bestimmte politische Haltung auch artikulieren. Wir sehen eine Reihe von extremen Nahaufnahmen, die auf diesen Fotos dargestellten Personen in einer ganz ambivalenten Haltung von einerseits aggressiv vorgetragener Wehrhaftigkeit und andererseits doch in einem Zustand sehr großer Verletzlichkeit zeigen. Was die Fotos von Nina Berman auch ausmacht, ist, dass sie in sehr, sehr kräftigen, bisweilen nahezu in surreale, übersteigerten Farben gehalten sind. Das heißt, dass diese Fotos ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dieser Wirklichkeit signalisieren, dass sie einerseits sagen, das ist amerikanische Wirklichkeit, wie man sie heute aktuell in den USA beobachten können, und das andererseits doch auch auf der Farbebene zumindest mit signalisiert wird, diese Praktiken haben eine gewisse irreale Dimension.
Das ist natürlich ein interessanter Punkt. Ich selber habe mich auch gefragt beim Anschauen dieser ästhetisch sehr schönen Fotos, inwieweit bezieht die Fotografin Stellung? Also sind das beschreibende oder sind das bis zu einem gewissen Grad auch wertende Fotos? Auch Fotos können ja werten. Durch diese Anhäufung, diese Reduzierung auf dieses eine Thema, immer diese Ängstlichkeit, diese Sorge, diese Sicherheitsmaßnahmen, Zäune, Stacheldrähte, Mundschutzmasken, Waffen. Mhm. Haben Sie den Eindruck, die Fotografin bezieht Stellung oder ist es nur das Bedürfnis, was zu zeigen?
Also sie bezieht sicherlich nicht Stellung in einer einfachen, wertenden Art und Weise, aber sie drückt aus, dass hier bedenkliche Reaktionen auf den 11. September in den USA zu registrieren sind. Und andererseits ist diese Wertung aber nicht einfach in dem Sinne, dass sie dieses Verhalten pauschal verurteilen würde, sondern da schwingt immer auch die Fähigkeit zur Einfühlung in die Ängste, aus denen heraus diese Menschen agieren, mit.
Kann man das Ganze auf 9/11 reduzieren? Dieser Bezug zu Waffen ist natürlich eine Sache, die, wie Sie auch schon angesprochen haben, im Grunde sich quer durch die amerikanische Kultur zieht, oder diese separaten Wohngebiete. Ist es wirklich nur eine aktuelle Ausstellung oder zeigt es generell zeitlose Aspekte der amerikanischen Kultur?
Eine sehr aktuelle Ausstellung in dem Sinne, dass der 11. September 2001 sicherlich der Moment ist, der viele dieser Phänomene, die latent in den USA vorhanden sind, in einer ganz besonders starken Art und Weise neu hervorgebracht hat. Und er reflektiert natürlich zum anderen auch Phänomene wie einen amerikanischen Patriotismus, die Art und Weise, wie in den USA so etwas wie Wehrbereitschaft organisiert wird und wie auch die Grenzen des Umgangs mit Waffen sich immer wieder verschieben können, wenn eine Bedrohung als solche wahrgenommen wird.
Ja, und diese Bedrohung, finde ich, kommt sehr gut, oder dieses Gefühl der Bedrohung wird sehr gut vermittelt in den Fotos. Herr Professor Thon, herzlichen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank auch.
Mit wem man auch spricht, welchen Artikel man auch liest, die öffentliche Debatte zur Strategie gegen das Treiben brauner Terroristen und ihre Helfershelfer scheint im Moment nur ein Thema zu kennen: ein NPD-Verbot. Dabei ist klar, das Verbot alleine bringt nur wenig, von den Risiken bei einer weiteren Niederlage der Bundesregierung beim Verfassungsgericht ganz zu schweigen. Nein, es gibt nicht die eine Maßnahme gegen den Naziterror, keinen allein seligmachenden Königsweg. Vielmehr muss ein ganzes Bündel von Einzelmaßnahmen auf den Weg gebracht werden, über die Radio Lora München mit Matthias Eck sprach. Er ist Mitglied im Bundesvorstand der Jungsozialisten.
Also zweifellos ist das Verbot der NPD ein richtiger Schritt, weil man so die Finanzierung des Staates für die Strukturen der NPD, aber auch für die Kameradschaftsstrukturen, die auch von der NPD querfinanziert werden, ein Stück weit abbrechen könnte. Aber es ist natürlich überhaupt nicht ausreichend, weil die wichtigsten Probleme liegen sicher anderswo und können durch ein einfaches Verbotsverfahren von Vereinen oder Parteien oder Strukturen nicht behoben werden.
Ich frage mich halt auch, ob man von konservativer Seite her nicht dann schon auch bereit sein muss, sich selbst und die eigenen Gliederungen zu hinterfragen, wie es zum Beispiel aussieht. Ob es denn wirklich normal sein kann, wenn man es unwidersprochen hinnimmt, wenn Ewiggestrige immer noch von Mitteldeutschland sprechen, wenn sie die Ostgrenze Deutschlands zu Polen meinen. Oder ob es normal ist, mit vertriebenen Funktionären gemeinsame Sache zu machen, die ganz offen als Revisionisten auftreten.
Ja, zweifellos gibt es auch in Teilen der Union durchaus problematische Tendenzen. Also wenn man gesehen hat, was jetzt im Niedersächsischen Landtag passiert ist, wo es dann eine rassistische Beschimpfung der Grünen-Politikerin gab, oder wenn man eben, wie Sie schon sagten, die engen Verbindungen gerade der CSU mit einigen sehr problematischen vertriebenen Funktionären sieht, dann haben sie natürlich durchaus ein Problem an ihrem eigenen rechten Rand. Damit haben wir auch in Sachsen, wo ich herkomme, ganz schlechte Erfahrungen. Natürlich muss man schon einen Unterschied machen zwischen den militanten Neonazi-Strukturen, die sich teilweise in der NPD abbilden, und dem, was wir an Rassismus auch in sogenannten bürgerlich-konservativen Parteien haben. Also es ist natürlich so, dass sich gerade auch gewalttätige Nazi-Strukturen wenn nicht gar Unterstützung in vielen Teilen der Bevölkerung erfreuen. Das sieht man auch spätestens dann, wenn man sich die alljährlichen Erhebungen anschaut, wie es ausschaut mit den menschenfeindlichen Einstellungen in vielen Teilen der Bevölkerung, die ja teilweise in Größenordnungen vorhanden sind, wo es eine Angst werden kann, wo man sich sozusagen auch nur freuen kann, dass die sich nicht noch in Wahlergebnisse für die NPD umsetzen. Und genau in dieser Frage kommen wir halt mit einem NPD-Verbot überhaupt nicht weiter.
Mir geht es halt auch um die Psyche möglicher Täter, dass sie nämlich auf diese Weise das Gefühl bekommen, nur das zu verwirklichen, sozusagen die gerechten Desperados zu sein, was die dann zu feigen Älteren sich selbst nicht trauen, aber durchaus begrüßen.
Ja, das ist in der Selbstwahrnehmung dieser Menschen sicherlich so. Das muss man ganz klar sagen. Wobei es natürlich durchaus einen Unterschied gibt zwischen den Strukturen, die versuchen auch, sich einen bürgerlicheren Anstrich zu geben und ihre Ideologie zu streuen, und denen, die, wie das, was wir jetzt aus dieser Zwickauer Zelle wissen, die halt tatsächlich in den Untergrund gehen und dort mit Mordanschlägen natürlich sich vollkommen außerhalb jedes Legitimationsdenkens stellen. Also das muss man schon auch klar machen.
Nun, auf der anderen Seite denke ich, auch auf der linken Seite ist man durchaus aufgerufen, sich selbstkritisch zu hinterfragen. Ich denke jedenfalls schon, dass man es auch auf der Seite der Linken lernen sollte, Demokratie als Wert an sich zu begreifen und genau die breiten Bündnisse damit dann auch einzugehen, die ein wirksames Auftreten gegen rechts möglich machen. Manchmal, so manche Anti-Nazi-Demo kommt mir eher vor wie ein Sektengeburtstag, bei dem gestritten wird, wer der beste Antifa ist und wer da eigentlich nicht dazugehört.
Ja, das ist natürlich eine Erfahrung, die wir auch an vielen Stellen gemacht haben und die natürlich auch die demokratischen Kräfte schwächt. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, weil gerade es gibt so einige Tendenzen, die genau in die Gegenrichtung zeigen. Wenn ich mir zum Beispiel die Aufmärsche in Dresden angucke, der Neonazis, die über die Jahre immer weiter angewachsen sind und wo die Gegendemos dann immer so aussahen, dass wir eine bürgerliche Meile der Demokratie hatten und eine radikale Antifa-Demo, die beide wenig bis gar nichts bewirkt hatten, dann ist natürlich auch irgendwann mal ein Umdenken eingesetzt, und man sieht das zum Beispiel jetzt am Bündnis Dresden Nazifrei, was es geschafft hat, die letzten beiden Jahre auch über einen sehr vielfältigen Spektrumzusammenhang mit sehr vielfältigen Gruppen, die es geschafft hat, diese Aufmärsche auch zu blockieren.
Schönes Thema, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass mittlerweile die Dresdner Staatsanwaltschaft nicht die Nazis, sondern ihre Gegner verfolgt, unter anderem den Jenaer Jugendpfarrer Lothar König. Ein Riesenskandal. Ich frage mich, ob da verkappte Nazis in der Staatsanwaltschaft unterwegs sind.
Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber es ist zumindest ein sehr konservatives Spektrum. Und wir sehen schon, dass es auch eine politisch motivierte Kriminalisierung hier gibt, die ganz entschieden sich gegen diejenigen Leute richtet, die wirklich entschlossen gegen Nazis vorgehen. Und wenn man sich anschaut, was dem jener Jugendpfarrer vorgeworfen wird, schwerer Landfriedensbruch und Bildung einer kriminellen Vereinigung und dergleichen mehr, also das ist ja schon lächerlich. Und es ist auch nicht haltbar. Juristisch ist es auch so, dass bisher noch kein einziges Verfahren in irgendeiner Weise zum Abschluss gekommen ist. Also ich glaube, dass es sich hierbei um eine Einschüchterung handelt und wir werden das einfach nicht hinnehmen, sondern werden uns weiter gemeinsam organisieren.
Wie sieht für Sie die persönliche Abwägung aus? Auf der einen Seite streiten wir gegen Nazis, auf der anderen Seite streiten wir für demokratische Rechte, zu denen es auch gehören muss in einer Demokratie, die Demokratie mit gewaltfreien Mitteln in Frage stellen zu dürfen. Das heißt ja eigentlich, die Nazis müssen auch das Recht haben, sich zu versammeln und zu demonstrieren. So what?
Das ist natürlich eine schwierige Abwägung und wir haben uns das auch nicht leicht gemacht, aber wir glauben schon, dass es ja darum geht, dass ein Neonazi-Aufmarsch nicht einfach nur eine Meinungsäußerung ist, sondern ein Neonazi-Aufmarsch dazu dient, sozusagen eine Kraftdarstellung dieser Bewegung zu schaffen. Die versammeln sich dort, die organisieren sich dort, die gehen gestärkt in ihre Städte und Dörfer zurück und werden dort weiter prügeln, erniedrigen und morden. Und da ist in der Abwägung mit einem sehr abstrakten Demokratiemodell und der Vorstellung, was da real passiert und wo wir real sozusagen gewalttätige Menschenfeindlichkeit von den Nazis haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es sinnvoll ist, dazu zu demonstrieren. Wir nehmen unser Demonstrationsrecht wahr, die anderen nehmen ihr Demonstrationsrecht wahr und wer eine Demo organisiert, muss damit leben, dass es auch eine Gegendemo gibt.
Was würden Sie von einer SPD-Bundesregierung fordern an Maßnahmen gegen rechts, jetzt mal vom NPD-Verbot abgesehen?
In erster Linie würde ich fordern, dass die Extremismusklausel sofort zurückgenommen wird und das sind die Signale ja auch eindeutig, das unterstützen auch alle Oppositionsfraktionen. Ich würde mir eine viel höhere und vor allem dauerhafte und nicht von irgendwelchen Goodwill abhängige Förderung der zivilgesellschaftlichen Initiativen gegen rechts wünschen. Ich würde mir endlich mal so einen Gesamtplan wünschen, dass man sich überlegt, wie kann man eigentlich Demokratieförderung betreiben und es nicht immer nur so als Abwehrmaßnahme gegen Extremisten vorzustellen. Das ist wichtig. Und ich würde mir natürlich von jedem und jeder Spitzenpolitikerin wünschen, dass sie natürlich auch die nötige Sensibilität haben und in ihrem eigenen Handeln und Reden auch glaubhaft darstellen, dass wir eine Gesellschaft sind, wo Vielfalt demokratisch gelebt werden kann. Und das ist halt eine Aufforderung, die an jeden gehen muss. Und da kann man sich halt auch bestimmte Sprüche nicht leisten.
Soweit das ZIP-FM für heute Freitag, den 16. Dezember. Das gesamte ZIP zum Nachhören und auch die Einzelbeiträge findet ihr im Internet unter zip-fm.net oder auch unter freie-radios.net. Die Themen heute waren Besetzung des Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz, Fotoausstellung Homeland von Nina Berman, und ein NPD-Verbot reicht nicht als Maßnahme gegen Rechtsextremismus, das sagen die Jusos. Das heutige ZIP-FM wurde vom Bermudafunk, dem Freien Radio für Mannheim, Heidelberg und die Region, zusammengestellt und moderiert. Das nächste ZIP-FM könnt ihr dann am kommenden Dienstag hören, entweder in eurem Freien Radio oder als Podcast im Netz. Ich verabschiede mich und wünsche euch ein schönes Wochenende.